Das Buch Mormon ist nicht nur der Schlussstein unserer Religion, sondern es kann auch der Schlussstein unseres Zeugnisses werden. Wenn wir uns mit Prüfungen und unbeantworteten Fragen abplagen, kann es unser Zeugnis fest verankern. Dieses Buch ist das eine Gewicht auf der Waage der Wahrheit und es ist größer als das gemeinsame Gewicht aller Argumente, die Kritiker vorgebracht haben. Warum? Nun, wenn das Buch Mormon wahr ist, dann war Joseph Smith ein Prophet und dann ist dies die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi, ungeachtet sämtlicher Gegenargumente, die man historisch oder anderweitig begründet. Aus diesem Grund sind die Kritiker darauf erpicht, das Buch Mormon zu widerlegen. Die Hindernisse, die sich ihnen dabei stellen, sind jedoch unüberwindlich, weil dieses Buch wahr ist. Erstens müssen die Kritiker eine Erklärung dafür liefern, wie Joseph Smith, ein 23-jähriger Bauernjunge mit wenig Schulbildung, ein Buch mit hunderten einzigartigen Namen und Orten sowie detaillierten Geschichten und Ereignissen verfassen konnte. Daher behaupten viele Kritiker, er sei ein kreatives Genie gewesen und habe sich auf zahlreiche Bücher und andere ihm zugängliche Hilfsquellen gestützt, um den historischen Inhalt des Buches Mormon zusammenzuschustern. Dieser Behauptung steht jedoch entgegen, dass es keinen einzigen Zeugen gibt, der ausgesagt hat, er habe Joseph Smith vor Beginn der Übersetzungsarbeit mit irgendwelchen Hilfsquellen gesehen. Selbst wenn dieses Argument zuträfe, ist es doch absolut unzureichend, um die Existenz des Buches Mormon zu erklären. Man muss auch diese Frage beantworten. Wie schaffte es Joseph, all diese angeblichen Hilfsquellen zu lesen, Irrelevantes herauszufiltern, komplexe Fakten durchgängig zu beachten, zum Beispiel wer, wo, war und wann und wie und dies fehlerlos zusammen zu diktieren? Emma sagte, dass dies nicht möglich sei. Sie sagte, er hatte weder ein Manuskript noch ein Buch, aus dem er hätte ablesen können. Wenn er etwas in dieser Art gehabt hätte, dann hätte er es mir nicht verheimlichen können. Wie hat also Joseph diese erstaunliche Leistung vollbracht, ein über 500 Seiten langes Buch ohne irgendwelche Notizen zu diktieren? Dafür hätte er nicht nur ein kreatives Genie sein müssen, sondern er hätte auch ein ungeheuer fotografisches Gedächtnis haben müssen. Aber falls das zutrifft, warum haben die Kritiker dieses außergewöhnliche Talent nicht genannt? Das ist aber noch nicht alles. Diese Argumente tragen nur dem historischen Inhalt des Buches Rechnung. Die eigentlichen Fragen bleiben noch übrig. Wie hat Joseph Smith ein Buch hervorgebracht, von dem der Geist so stark ausgeht? Und woher hatte er eine solch fundierte Lehre, die zum Großteil die christlichen Glaubensansichten seiner Zeit klarstellt oder ihr widerspricht? Im Buch Mormon wird beispielsweise im Gegensatz zu den meisten christlichen Glaubensansichten dargelegt, dass der Fall Adams ein Schritt nach vorne war. Darin sind die Bündnisse offenbart, die wir bei der Taufe schließen und die in der Bibel nicht erwähnt sind. Außerdem könnte man fragen, woher erlangte Joseph Smith die tiefgreifende Erkenntnis, dass Christus uns dank seines Sühnopfers nicht nur reinigen, sondern auch vervollkommnen kann? Woher hatte er die beeindruckende Predigt über den Glauben in Alma 32 oder König Benjamins Predigt über das Sühnopfer des Erretters, die vielleicht bemerkenswerteste Predigt in allen heiligen Schriften oder das Gleichnis vom Ölbaum, das so überaus komplex ist und so viele Lehren beinhaltet, dass ich ein Schaubild zeichnen muss, um die Feinheiten mitzubekommen? Sollen wir jetzt glauben, dass Joseph Smith diese Predigten einfach aus dem Stegreif diktiert hat? Einer solchen Schlussfolgerung entgegenstehen die Fingerabdrücke Gottes, die in dem gesamten Buch zu finden sind. Sie zeigen sich in den majestätischen, wahren Lehren, besonders den meisterhaften Predigten über das Sühnopfer. Wäre Joseph kein Prophet, müssten Kritiker, um für diese und viele andere bemerkenswerten Ereignisse, Erkenntnisse zur Lehre eine Erklärung zu liefern, argumentieren, dass er auch in puncto Theologie ein Genie war. Doch wäre das der Fall, könnte man fragen, warum war Joseph der Einzige in den 1800 Jahren nach dem Wirken Christi, der solch eine Bandbreite einzigartiger Klarheit hervorbringen konnte? Weil die Quelle dieses Buches Offenbarung war, nicht Brillanz. Aber selbst wenn wir annehmen, dass Joseph Smith in puncto Kreativität und Theologie ein Genie war und ein fotografisches Gedächtnis hatte, machen diese Talente allein noch keinen Schriftsteller aus ihm. Um für die Existenz des Buches Mormon eine Erklärung zu liefern, müssen die Kritiker auch die Behauptung aufstellen, dass Joseph mit 23 Jahren ein begabter Schriftsteller war. Wie sonst hätte er unzählige Namen, Orte, Ereignisse ohne Unstimmigkeiten zu einem harmonischen Ganzen verweben können? Wie konnte er detaillierte Kriegsstrategien aufschreiben, eloquente Predigten schreiben und Formulierungen prägen, die von Millionen Menschen markiert, auswendig gelernt, zitiert und an der Kühlschranktür angebracht werden? Zum Beispiel: Wenn ihr im Dienst eurer Mitmenschen seid, nur dann seid ihr im Dienst eures Gottes. Oder Menschen sind, damit sie Freude haben können. Dies sind kraftvolle, pulsierende Botschaften. Botschaften, die leben und atmen und inspirieren. Die Behauptung, Joseph Smith hätte im Alter von 23 Jahren die Fertigkeit besessen, die notwendig waren, um dieses gewaltige Werk als einzigen Entwurf in etwa 65 Arbeitstagen zu schreiben, ist schlichtweg nicht möglich. Präsident Russell M. Nelson, ein erfahrener Autor, hat erzählt, dass er eine seiner letzten Generalkonferenzansprachen über 40 Mal umgeschrieben hat. Sollen wir jetzt glauben, dass Joseph Smith das ganze Buch Mormon alleine als den einzigen Entwurf diktiert und danach hauptsächlich geringe Änderungen vorgenommen hat? Josephs Frau Emma zufolge wäre ein solches Vorhaben unmöglich gewesen. Joseph Smith konnte als junger Mann keinen zusammenhängenden und gut formulierten Brief schreiben oder diktieren, ganz zu schweigen davon, ein Buch wie das Buch Mormon zu diktieren. Und schließlich, selbst wenn man all die genannten Argumente gelten lässt, so zweifelhaft sie auch sein mögen, stellt sich den Kritikern ein weiteres großes Hindernis in den Weg. Joseph behauptete, das Buch Mormon sei auf goldenen Platten geschrieben worden. In seiner Zeit schlug die Behauptung erbarmungslose Kritik entgegen. Schließlich wusste ja jeder, dass Geschichtliches aus alter Zeit auf Papyrus und Pergament geschrieben worden war. Erst Jahre später entdeckte man Metallplatten mit alten Aufzeichnungen. Auch behaupteten die Kritiker, dass der Gebrauch von Zement, wie er im Buch Mormon beschrieben wird, weit über die technischen Fachkenntnisse der Ureinwohner Amerikas hinausging, bis man seinerzeit in Mittelamerika Zementbauten fand. Wie erklären die Kritiker diese und ähnliche merkwürdige Entdeckung jetzt? Nun ja, Joseph Smith hat wohl sehr gut geraten. Obwohl eigentlich alles gegen ihn sprach und entgegen allen wissenschaftlichen und gesicherten Erkenntnissen, hatte er eben irgendwie richtig geraten und alle anderen lagen falsch. Schließlich und endlich könnte man sich fragen, wie jemand glauben kann, dass all diese angeblichen Faktoren und Kräfte, von denen die Kritiker sprechen, rein zufällig so zusammentrafen, dass Joseph Smith das Buch Mormon schreiben und somit einem riesigen satanischen Schwindel Vorschub leisten konnte. Aber inwiefern ergebe das einen Sinn? In direktem Widerspruch zu solch einer Behauptung hat dieses Buch Millionen Menschen veranlasst, dem Satan eine Absage zu erteilen und ein christlicheres Leben zu führen. Manch einer mag sich zwar dafür entscheiden, auf dem Argumentationsweg der Kritiker zu bauen, aber ich halte ihn für eine intellektuelle Sackgasse. Um darauf zu bauen, müsste ich eine unbewiesene Vermutung nach der anderen hinnehmen. Außerdem müsste ich das Zeugnis eines jeden der 11 Zeugen außer Acht lassen, obwohl sie alle bis zum Ende treu zu dem gegebenen Zeugnis standen. Ich müsste die göttliche Lehre zurückweisen, die dieses heilige Buch Seite um Seite mit Wahrheiten vom Himmel füllt. Ich müsste die Tatsache ignorieren, dass unzählige Menschen, darunter ich selbst, Gott durch das Lesen dieses Buches näher gekommen bin als durch jedes andere. Und vor allem müsste ich die Einflüsterungen des Heiligen Geistes, die alles bestätigen, leugnen. Dies würde allem widersprechen, wovon ich weiß, dass es wahr ist. Ein guter, intelligenter Bekannter von mir verließ eine Zeit lang die Kirche. Er schrieb mir vor kurzem von seiner Rückkehr. Anfangs wollte ich einen Beweis für das Buch Mormon, und zwar in geschichtlicher, geografischer, sprachlicher und kultureller Hinsicht. Doch als ich mich stattdessen auf die Lehre konzentrierte, die darin im Hinblick auf das Evangelium und seine errettende Jesu Christi und auf seine errettende Mission enthalten sind, entwickelte ich langsam ein Zeugnis davon. Als ich eines Tages in meinem Zimmer im Buch Mormon las, hielt ich inne, kniete mich hin und sprach ein inniges Gebet. Ich spürte ganz deutlich, dass der Vater im Himmel meinem Geist zuflüsterte, dass die Kirche und das Buch Mormon wirklich wahr sind. Die 3,5 Jahre, in denen ich mich erneut mit der Kirche befasst habe, haben dazu geführt, dass ich wieder von ganzem Herzen dabei und davon überzeugt bin, dass sie wahr ist. Wenn man sich die Zeit nimmt, das Buch Mormon voller Demut zu lesen und darüber nachzudenken, wie mein Bekannter es tat, und auf die süßen Früchte des Geistes achtet, erlangt man irgendwann das ersehnte Zeugnis. Das Buch Mormon ist eines der unbezahlbaren Geschenke Gottes an uns. Es ist sowohl ein Schwert als auch ein Schild. Es schickt das Wort Gottes in die Schlacht für das Herz der Gerechten zu kämpfen und dient als Hauptverteidiger der Wahrheit. Als Heilige haben wir nicht nur den Vorzug, das Buch Mormon zu verteidigen, sondern auch die Chance, in die Offensive zu gehen, nämlich die darin enthaltene göttliche Lehre mit Macht zu predigen und zu bezeugen, dass dieses Buch ein krönender Zeuge für Christus ist. Ich bezeuge feierlich, dass das Buch Mormon durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt wurde. Es ist Gottes unerschütterlicher Zeuge für die Göttlichkeit Jesu Christi, für die Berufung Joseph Smiths als Prophet und dafür, dass diese Kirche ohne Einschränkung wahr ist. Möge es der Schlussstein unseres Zeugnisses werden, sodass man über uns das Gleiche sagen kann wie über die bekehrten Lamaniten. Sie fielen niemals ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.